jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und verwirrende Homonyme. Unser heutiges Thema ist, wer ist eigentlich dieser Rollenspiel?
Serena, machst du eigentlich oft Liebeserklärungen?
Nee, eher zu Gelegenheiten.
Gut, dann bist du vielleicht gar nicht so gut im Training, aber wir haben ja heute eine Liebeserklärung vor an, ich würde sagen, unser gemeinsames Lieblingshobby.
Der Rollenspiel. Ja, ich glaube, als gemeinsames Lieblingshobby kann man es auf jeden Fall bezeichnen.
Ja, also bist du ein bisschen gerade auch lebensprägend und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir ZuhörerInnen haben, die gar nicht so viel mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, also dem, was wir heute reden wollen, zu tun haben und trotzdem über andere Punkte zu uns gekommen sind und uns weiterhin hören. Denen würde ich gerne erklären, was wir hier eigentlich machen, worüber wir in so vielen Folgen wie selbstverständlich reden.
Und warum ihr das auch alle ausprobieren solltet, oder nicht?
Doch, ja, auf jeden Fall. Warum es gute Gründe gibt, das Hobby auszuprobieren?
Ja, eine Liebeserklärung ans Rollenspiel sollte natürlich damit beginnen, warum lieben wir das eigentlich?
Ja, ich denke, es ist das prägende Hobby, die prägende Kunstform meines Lebens. Kann durchaus beides sein, das ist natürlich auch ein Spiel und es macht Spaß und es ist eine Freizeitbeschäftigung, aber es ist eben auch, wie ich mich kreativ ausdrücke. Das ist mein täglich Brot, wortwörtlich, denn ich arbeite ja im Rollenspielbereich festangestellt und es ist das Kernelement vieler, vieler Freundschaften, also das, der Ort, wo man sich trifft oder die Aktivität, mit der man gemeinsam die Freundschaft erneuert und all das sind gilt vielleicht für viele andere Hobbys, auch für andere Leute. Für mich ist es eben speziell das Rollenspiel, das dies ermöglicht hat.
Ja, bei mir, ich habe ja recht viele Hobbys und auch kenne Leute aus sehr vielen verschiedenen Bereichen in meinem Leben. Aber Rollenspiel hat einfach irgendwas... Ich komme immer wieder dahin zurück. Ich habe auch sehr gerne in dem Bereich gearbeitet. Ich erfülle immer noch gerne Aufgaben dafür. Es ist schon etwas, was mein Leben sehr bereichert.
Ja, aber das sind ja alles nur relativ abstrakte Sachen. Was macht das Rollenspiel dabei? Speziell, vielleicht erstmal kurz darüber reden, was es ist, bevor wir zurückkommen zu unserer Liebeserklärung.
Ja, wie erklärt man Rollenspiel? Ich setze immer gerne bei Brettspielen ein, weil die eigentlich jeder kennt. Man sitzt zusammen am Tisch und spielt ein Spiel. Nur, dass man statt ein Spielbrett, auf dem man Figuren bewegt, die Figuren als Charaktere auf Zettel geschrieben hat. Und Bewegung mehr oder weniger im Kopf passieren.
Ich würde gar nicht vom Brettspiel kommen, aber du hast recht, man sitzt gemeinsam, da ist eine gemeinsame abendfüllende Aktivität. Man spielt, aber es ist halt auch mehr. Man erlebt gemeinsam eine Geschichte, die man gleichzeitig gemeinsam erzählt. Es ist praktisch die Lieblingsserie, in der man auch gleichzeitig die Regie und die Hauptrolle ist. Man erlebt eine fortlaufende gemeinsame Geschichte, also in der Regel fortlaufend, und man erlebt diese, indem man eigentlich ein Gespräch miteinander führt und sich gegenseitig Sachen beschreibt. Teilweise auch etwas theaterartig, eben durch die Rolle seines Charakters spricht, sagt, was der sagt und sich ein bisschen in seine Welt begibt, wie der Charakter denkt für einen Augenblick und sich in ihn hineinversetzt. Oder eben halt einfach das tut, was man tun würde in der Vorstellung. Beim Rollenspiel klassischerweise gibt es verschiedene Positionen. Es gibt die SpielerInnen, das sind die allermeisten der Mitspielenden, die verkörpern bei den allermeisten Spielen einen einzelnen Charakter und benutzen diesen als Avatar in der Welt und schreiben alles, was diesen Charakter betrifft und was dessen Einfluss in der Geschichte ist und treffen die Entscheidung für diesen Charakter. Und dann gibt es die Spielleitung, das ist eine andere Mitspielende, die sorgt dafür, dass das Pacing stimmt, also dass die Geschichte vorangeht, beschreibt die Welt, beschreibt Konsequenzen dessen, was die Spielercharakter tun und spielt oft all die ganzen Nebenrollen vom Erzbösewicht, der immer wieder auftritt, zum einfachen Bauern, den die Spielercharakter auf der Straße ansprechen.
Was jetzt viel komplizierter klingt, als es eigentlich ist, die Spielleitung zu übernehmen. Also es ist nicht ohne, oft. Man muss sich auch mit den Regeln einigermaßen auskennen und die Leute führen können. Aber es gibt sehr viele Leute, die da Angst vor haben und sich das nicht trauen, das selber zu machen. Und ich würde behaupten, das ist unbegründet. Das ist eigentlich eher eine Sache von sich mal trauen, das mal machen. Es ist gar nicht viel komplizierter, als eine Rolle zu übernehmen.
Ja, und wo du gerade Regeln gesagt hast, das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt des Rollenspiels. Man erzählt nicht nur die Geschichte, sondern die Geschichte wird anhand eines Regelsystems gesteuert, das halt Spieldesign-Elemente hineinbringt. Das sind oft Zufallselemente, wie mein Spielercharakter möchte jetzt auf der Flucht vor den Schurken über diese Mauer springen. In vielen Spielen wird dann gewürfelt, was als nächstes passiert. Ob der Sprung gelingt, ob sich der Spielercharakter dabei verletzt, ob er den Leuten mit dem Sprung überhaupt entkommt oder in viel größere Gefahren gerät, nachdem er auf der anderen Seite der Mauer ist. In diesen Momenten greifen die Regeln ein, geben das Zufallselement vor. Oft werden die Fähigkeiten der Charakter auch durch Werte ausgedrückt. Nämlich so etwas wie halt ein Wert für Klettern oder Springen, um Mauern zu überwinden oder für Fliehen. Oder es gibt ja verschiedene Zahlenwerte, die den Charakter definieren und die dann einen Einfluss auf den Zufallsfaktor haben, der ins Spiel reingebracht wird. Durch diesen Zufallsfaktor ist es halt auch für alle Mitspielenden ein unerwartetes Erlebnis, was als nächstes passiert. Und man wird immer wieder überrascht, nicht nur von den Beiträgen seiner Mitspielenden, sondern auch vom System selbst. Und diese Charakter werden eben oft auf Zetteln festgehalten, die ja so ein bisschen so einen Formularcharakter haben, wenn man sie sich anguckt. Ja, im Grunde nur einen Überblick geben. Wer Computerrollenspiele gespielt hat, weiß auch, wie so ein Ding aussieht. Es ist halt wie ein Charakterschaffungsscreen oder die Charakterwerte der Figur nur halt auf Papier mit Feldern, um mit Bleistift daran einzutragen. Und daher kommt auch der Begriff Pen-and-Paper-Rollenspiel, der für diese spezielle Gattung Rollenspiel gängig ist. Und wenn wir Rollenspiel sagen dieser Folge, bis etwa Mitte der Folge wird Rollenspiel mit Pen-and-Paper-Rollenspiel gleichzusetzen sein.
Wie auch sonst, wenn wir reden, also in allen bisherigen Folgen und allen zukünftigen Folgen, wenn wir Rollenspiel sagen, wir meinen Pen and Paper.
Außer natürlich, der Kontext sagt euch ganz deutlich was anderes. Aber auch wenn dann möglicherweise.
Ich glaube, außer wir sagen euch ganz deutlich was anderes.
Ja. Ihr merkt es noch, wie wo ihr mit Menschen interagiert und eben gemeinsam etwas schafft, in einem gemeinsamen Vorstellungsraum, entsteht eine Geschichte, die sonst nicht entstanden wäre. Man teilt gleichzeitig seine kreativen Energien automatisch mit den Mitspielenden. Man ist gleichzeitig Künstler und Publikum. Mhm. Und das kann aber halt sofort eine Erfüllung geben und schafft ein gemeinsames Erlebnis, das halt auch speziell für die Leute am Spieltisch gedacht ist. Es ist kein Spiel, das ganz klassische Gewinner hat in der Regel, sondern wenn man gemeinsam was Cooles erlebt hat, dann war das Spiel ein Erfolg. In der Regel gibt es keinen ganz klaren Gewinnstate in dem Spiel, dass man sagen kann, jetzt habe ich das Rollenspiel gewonnen. Es gibt in manchen die Möglichkeit zu scheitern, eben durch so etwas wie Charaktertode, was...
Das muss ja auch kein Scheitern sein.
Das kann auch einfach der Abschluss einer langen Storyline sein, wo man zufrieden ist, was damit passiert ist. Genau. Das Produkt des Rollenspiels ist eine Geschichte. Es ist kein Gewinnen oder Verlieren. Und das fühlt sich oft auch nicht so an. Es ist ein anderes Gefühl, als ein Brettspiel zu spielen.
Das Gewinngefühl hat man schon oft, wenn man ein Abenteuer erfolgreich absolviert hat oder eine Aufgabe innerhalb der Geschichte gut absolviert als Gruppe, dann hat man schon das Gewinnengefühl, aber eben als Gruppe, gemeinsam.
Genau, und die Spielleiterin fühlt sich auch nicht, als ob sie verloren hätte in der Regel, sondern freut sich mit der Gruppe, dass eben diese Herausforderung jetzt so spannend gewesen ist, dass die Mitspielenden feiern, dass sie überwunden haben.
Ja.
Oder dass dieser Punkt so cool dargestellt wurde. Das ist ein Hobby, das man sehr gemeinsam ausübt. Und deswegen auch oft Freundschaften oder zumindest enge Bekanntschaften schafft innerhalb dieser Rollenspielgruppe, weil man sich halt kennenlernt, weil man so viel in seinen Charakter reinlegt und intensiv Zeit miteinander verbringt, wo man auch aktiv und intensiv einander zuhört, weil eben jeder Beitrag für das Spiel wichtig ist.
Dadurch, dass man eben die Gewinngefühle gemeinsam als Gruppe hat, es ist halt mehr wie ein Teamsport, als die meisten Brettspiele das sind.
Ja, man kann es mit kooperativen Brettspielen natürlich schon ein bisschen vergleichen im Gefühl. Man hat gemeinsam die Mechanik besiegt.
Genau. Man ist gemeinsam aus der Geschichte gut herausgegangen.
Genau.
Hat was erreicht in der Welt. Das ist es auch. Man kann in den Welten Dinge erreichen.
Das Rollenspiel gibt einem, also in der Regel spielt man Leute, Charakter, die einen Einfluss haben auf die Geschichte. Also fast zwangsläufig.
Ja.
Hat man einen Einfluss darauf, wie es ausgeht. Und man kann eben Dinge erreichen. Man kann sich, da die Grenzen auf sich die Vorstellungskraft sind, die gemeinsame, also was über alle Spieler sich das noch vorstellen können, kann man im Rollenspiel hingehen. Und damit kann man natürlich auch Geschichten erzählen, die einem sonst verwehrt bleiben. Ich kann halt als Transfrau eine Transfrau als Heldin haben oder als Schurkin oder in der Welt repräsentiert, wie ich das möchte. Und ich kann eben Geschichten über Themen erzählen, die mich halt wirklich interessieren. Solange halt meine Mitspielerinnen an Bord sind.
Worüber man für gewöhnlich vorher redet.
Ich versuche sich das vorher aus, was man denn überhaupt spielen will.
Ja, apropos, was man spielen will. Und wie man da reinkommt.
Ja, genau. Es gibt beim Rollenspiel verschiedene Systeme, werden sie genannt. Das sind halt unterschiedliche Regelmechaniken, die eben das Gespräch des Rollenspiels, das Spiel strukturieren. Und die oft auch einen Franchise-Charakter haben und, sagen wir, den Lore mitliefern, wie man ihn halt auch von... Also manche Brettspiele haben einen Hintergrund, manche Romane spielen in einer gemeinsamen Welt, viele Computerspiele haben einen gemeinsamen Hintergrund. Und so ist es auch bei Rollenspielen, bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, dass eben oft Sachen in einer gemeinsamen Welt spielen. Und manchmal wird eine Welt auch von vielen verschiedenen Spielgruppen bespielt, die sich dann über die eigene Runde hinaus miteinander unterhalten können, über Erlebnisse, die sie in der Welt gehabt haben. Und auch das ist ein Aspekt, den ich am Rollenspiel liebe, die Community, die da mitkommt und wie man eben im Nachhinein über diese Erlebnisse berichten kann und sich gemeinsam daran erfreut und gemeinsam halt auch an der Welt Anteil nimmt. Was ich halt sage, man ist gleichzeitig Hauptdarsteller, Fan und Regisseur seiner Lieblingsserie.
Ja.
Und die Regelmechaniken sind dann praktisch das Drehbuch und die Setausstattung, die man dazu holt, um seine Kreativität auszunutzen. Und da gibt es verschiedene. Sagen wir, der Urvater des Rollenspiels in meiner heutigen Form ist Dungeons & Dragons. Das ist ein klassisches Fantasy-Spiel. Viele, viele Computer-Rollenspiele, die irgendeinen Fantasy-Charakter haben, wo es Zahlenwerte gibt und immer besser werdende Ausrüstung, haben ihre Wurzeln in Dungeons & Dragons. Also auch wenn ihr vom Computerspiel kommt, ihr erkennt super viele Sachen wieder. Gegen Drachen kämpfen, Fantasy-Rassen im oft Tolkien-Sinne. Bei Dungeons & Dragons steht oft der Kampf und die taktische Herausforderung im Mittelpunkt. Das Regelsystem hat Tiefen, ist aber in der Kernmechanik relativ einfach. Man würfelt einen 20-seitigen Würfel, der ikonischste Würfel im Rollenspiel. Rollenspielwürfel sind nicht alle 6-seitig, es gibt da eine große Auswahl. Dieser 20-seitige ist halt wirklich ikonische. Bei Dungeons & Dragons, je höher du würfelst, umso besser ist das. So einfach ist halt erstmal das Grundverständnis, was du haben musst. Und du kannst halt immer tiefer gehen in Charaktererschaffung und Ausgestaltung und Taktiken in diesem Spiel. Aber prinzipiell ist es eine... Man stellt sich vor, ein Fantasy-Held zu sein. Man kämpft gegen Monster und erfreut sich an den Erfolgen, die man dabei hat. Und das wird oft recht episch und High-Fantasy.
Wer sich fragt, was ist jetzt High-Fantasy? Wir reden nicht von den Tieren, die im Wasser schwimmen.
Ja, nein, sorry. Ich bin in die literaturwissenschaftliche Genre-Einordnung geraten. Das ist Fantasy, die viel Magie beinhaltet.
Ja, ich sehe ja gerade auf deinen Stoffhai. Und
ja, ich habe einen emotionalen Support-Hai von Ikea geholt. Ich glaube, ich bin nicht die einzige Transfrau, die einen hat. Also ich bin mir sicher, dass ich das nicht bin.
Ich glaube, du bist schlicht und einfach nicht die einzige Frau, die einen hat.
Ja, ist auf einem Discord-Server, wo ich bin, hat eine Elf-Haie. Also elf von den Ikea-Haien. Also den Smar-Hai, also den 50 cm lang. Ich habe wie lang ist der? Über einen Meter? Ja.
Ich habe mir jetzt aber in der Größe elf Stück vorgestellt und dann hat sie mir dein Zimmer gefüllt.
Sie hat ein Bett gefüllt mit den Dingern.
Sie sollte noch einen großen dazulegen als Mutter-Hai.
Ja, aber wir sind abgeschweift.
Nein.
Okay.
Also High-Fantasy, genau, viel Magie. Heißt, es läuft einem Zweifel alle Nase lang Drache über den Weg. Jeder Zweite kann zaubern. Also ich glaube, alle Helden können in irgendeiner Weise...
Ja, nicht wirklich, aber alle Helden sind haben besondere Fähigkeiten. Und manche haben dann halt eher ein magisches Schwert, das sie durch ihre Abenteuer führt, halt wie Stich in Herr der Ringe. Und andere können halt einfach zaubern.
Aber die Magie ist schon sehr verbreitet.
Mhm.
Im Gegensatz dazu zum deutschen Gegenmodell.
Ja, der deutsche Marktführer und eins meiner Herzensspiele, das Schwarze Auge. Dungeons & Dragons und das Schwarze Auge haben in ihren jeweiligen Kulturen, halt dem englischsprachigen Raum und dem deutschsprachigen Raum, auch manchmal so eine Verbreitung, dass sie für das Hobby Pen and Paper Rollenspiel stehen. Dass jemand sagt, ich spiele Dungeons & Dragons, ich spiele das Schwarze Auge, ohne zu sagen, er spielt Rollenspiel. Was eben zeigt, wie beliebt diese Spiele sind, aber die sind auch nur die Spitze eines Eisbergs dieses Hobbys und es gibt da ganz viele andere Sachen. Das Schwarze Auge ist auch ein Fantasy-Spiel, aber man hat eine sehr viel involviertere Welt, die seit 30 Jahren fortgeschrieben wird durch die Fans, durch die Autoren. wird diese Welt immer mit mehr Hintergrund ausgestattet. Es gibt eine Zeitschrift, die zweimonatlich erscheint und die Welt fortschreibt. Und jeder Charakter ist halt tief in diesem Hintergrund bewurzelt. Das Spielsystem ist sehr komplex, aber gibt einem dafür auch sehr viele Möglichkeiten, seinen Charakter auszugestalten, zum einen, und zum anderen die Welt zu beeinflussen auf Ebenen, wie manche andere Rollenspiele es nicht haben. Dass man halt friedliche Lösungen für Dinge finden kann, dass man die Spezialisierung seines Charakters in scheinbar mundanen Tätigkeiten wie dem Handwerk oder Tanz und Gesang setzen kann, wo sie bei Dungeons & Dragons fast zwangsläufig kämpferisch sind.
Ich habe Charaktere in Das Schwarze Auge, die kein Stück kämpfen können. Die können viele coole andere Dinge. Zum Beispiel habe ich eine Gauklerin, die ein Äffchen besitzt und das trainiert und mit diesem Affen Gauklerauftritte zusammen macht.
Das Schwarze Auge ist der Reiz, oft mit der Welt zu interagieren gemeinsam und Dinge in diesem Hintergrund zu erleben und zu bewegen.
Ja.
Dadurch, dass es halt so oft lange fortgeschrieben wird, ist es halt auch tatsächlich eine Serie, eine Franchise, dem ich sehr, sehr lange folge. Comics könnten da auch ein Vergleich sein, wo ein Franchise halt immer weitergeht. Und so ist Das Schwarze Auge für mich. Da bin ich seit meinem 10. Geburtstag dabei. Und
ich habe da ja vergleichsweise spät angefangen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil ich halt wusste, dass es so einen tiefen Hintergrund hat, dass sich da Leute schon seit Jahrzehnten mit beschäftigen. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich da einfach nicht reinkomme. Und ja, wie man jetzt als kompletter Anfänger dann da reinkommen soll, auch in Gruppen, die sich viel besser auskennen, das war aber gar nicht so ein großes Problem. Es gibt Gruppen, die spielen mit allem Hintergrundwissen und wenn du das nicht alles auswendig kannst, dann hast du schlechte Karten, aber das sind die wenigsten.
Genau, und die sind dann auch halt unfreundlich zu den Anfängern, wenn sie nicht ermöglichen, so einzusteigen. Und es ist wie bei Comics oder wie bei Serien. Man muss einfach anfangen, wenn es einen interessiert. Und wenn einen die Begeisterung packt, dann weiß man früher oder später auch Bescheid. Und wenn man das gar nicht wissen will, dann muss man es auch nicht wissen, um Spaß dran zu haben.
Genau. Man kann auch einfach ein bisschen oberflächlicher spielen, aber diese Tiefe, die dahinter steckt, gibt einem eben auch sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich damit beschäftigen möchte.
Das Rollenspiel-Hobby geht halt auch über den Spieltisch hinaus für sehr viele Leute. Nämlich, indem man zum Beispiel Charakter baut, sich vorstellt, wie man die spielt, was man denen machen möchte. Indem man
Hintergrundgeschichten erfindet für die Charaktere. Wo kommen sie her? Was haben sie schon erlebt, bevor ich anfange, diesen Charakter zu spielen?
Ja, oder die Hintergründe der Welt liest und sich eventuell als Spielleiter überlegt, wie man das ins Abenteuer umsetzen kann oder auch einfach aus Interesse, weil man mehr wissen will über dieses Franchise. Also die beiden beliebtesten Rollenspiele sind offensichtlich magielastige Fantasy-Geschichten.
Im Mittelalter-Setting.
Also
im mittelalterlicherem Setting.
Fenteralter. Es ist ein Mittelalter-Setting, wie ein Mittelaltermarkt ein Mittelalter-Setting ist. Es muss nicht alles historisch korrekt sein, aber man hat das Gefühl von. Aber es gibt nicht nur Fantasy. Auch unter den großen Rollenspielen gibt es andere Genres. Wobei Shadowrun zum Beispiel ist eine Mischform.
Ja, ganz klar.
Cyberpunk plus Fantasy. Fantasy. Ja. Ich meine das nicht despektierlich dem Spiel gegenüber, aber das ist ganz so Blödsinn. Es werden halt zwei Sachen zusammengeschmissen. Und dann kämpft man halt als magisch begabter Ork mit einem Cyberarm gegen das Schweinesystem und bricht bei Konzernen ein, um die geheimen Data-Packages aus einer 80er-Jahre-Matrix zu ziehen.
Ja.
Und das kann sehr viel Spaß machen. Man kann Leute spielen, die eben gegen kapitalistische Strukturen sich auflehnen und dabei so eine Art Superkräfte haben. Man kann die ganzen Cyberpunk-Tropes erfüllen und hat dabei halt mal eine Fantasy-Ebene drin. Man kann diese Fantasy-Ebene als Symbol für verschiedene Dinge, reale Issues benutzen. Halt zum Beispiel eben einen Ork als ein Beispiel für Diskriminierung, sei es eben rassistische oder man kann halt auch einfach sagen, dass halt der Chef eines Konzerns wortwörtlich ein Drache auf einem Hort aus Gold ist, den man erschießen kann und dann ist der Kapitalismus gelöst. Also so einfach ist es nicht unbedingt auch in dem Spiel, aber ihr seht, wie die Bedeutungsebenen sich da überlagern können und es kann halt einfach Spaß machen, Cyberpunk zu sein. Es kann auch Spaß machen, in einem modernen Setting rumzuzaubern.
Ja, da bietet es auf jeden Fall sehr viel. Und wenn man mal irgendwo Leute an einem Tisch sieht mit Karten, die darüber reden, wie sie bei dem Run eine große Firma ausnehmen werden, 50-50 Chance, ob die da gerade einen Coup in der Öffentlichkeit planen oder Shadowrun-Spieler sind.
Ja, das erkennt man manchmal in den Nerd-T-Shirts. Und
ja, wenn sie nicht danach aussehen, als könnten sie das tatsächlich umsetzen, sind wahrscheinlich Shadowrun-Spieler. Das muss in keine Richtung was heißen.
Ja.
Was gibt's noch? Ja, ich meine, du bist jetzt gerade Redakteurin für noch einen großen Ableger.
Nur die deutsche Übersetzung, aber ja, die Welt der Dunkelheit, das ist das große Horror-Rollenspiel im Sinne von, man spielt das Monster in diesen Spielen. Der persönliche Horror, was bedeutet, ein Vampir zu sein, ein Werwolf, so etwas. Und das sind eher düstere Spiele, oft mit einer weniger actionlastigen Komponente als Dungeons and Dragons oder Shadowrunners hat. Da sind sie eher mit dem schwarzen Auge vergleichbar, dass man in der Welt spielt, sich in die Welt hineinversetzt, in der Welt Dinge bewegt. Oft eben auf einer sozialen Ebene, wo eine geheime Gesellschaft von Vampiren ja versucht, ihre Interessen durchzusetzen, ohne dass die Menschheit auf sie aufmerksam wird. Gleichzeitig kann man eben der eigenen verlorenen Menschlichkeit nachtrauern. Man kann als Vampir auf die Jagd nach Blut gehen und sich selber davor ekeln, was man tun muss, um am Unleben zu bleiben, für das man sich aber letztlich entscheidet, weil man ja als Vampir dabei bleiben möchte. Man kann sich gegen Strukturen auflehnen, bei denen die Älteren eigentlich die Herrschaft haben und niemals sterben werden, weil sie Vampire sind. Das heißt, wenn niemand etwas tut, bleiben die Strukturen für immer verkrustet und man ist ziemlich weit unten, außer man schafft irgendjemanden unter sich, nachdem man wo man nach unten treten kann, und daraus auszubrechen, kann ein wichtiges Thema für Vampire sein. Es hat viel Gesellschaftliches, es hat viel persönlichen Horror. Es hat einige super ikonische Elemente, die man in heutiger Vampirfiktion wiederfindet, wie halt Vampir-Clans mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die geheimen Vampirhöfe, all das sind eben Elemente, die Vampire die Maskerade bekannt gemacht hat und die heute in vielen Vampirmedien einfach so aufgegriffen werden. Aber man kann natürlich sich auch in der Machtfantasie ein wunderschöner, mächtiger Untoter zu sein, der niemals altern wird, suhlen und freuen. Auch das ist, was Vampire kann. Es gibt auch halt, wie gesagt, weitere Spiele für verschiedene Elemente. Werwolf, da ist man eher jemanden, der gegen den Untergang der Welt durch Umweltverschmutzung kämpft, als Verteidiger der Natur. Der Horror ist, was man eben bereit sein muss zu opfern dafür. Es gibt Changeling, wo es darum geht, dass man von Feenwesen entführt wurde, in ihrer Welt jede Menge traumatisierende Erfahrungen gemacht hat und jetzt, nachdem man entkommen ist, mit einem eigenen veränderten Selbst umgehen muss und mit der Angst, wieder zurückgeführt zu werden von den Feen. Das ist also ein Spiel, das sehr mit der Bewältigung von Trauma und wie Trauma einen verändert als Person spielt. Also die Dinger haben tatsächlich auch eine Tiefe über dem Gothic-Bullshit. Ja, sehr, sehr gossy. Sehr, teilweise sehr betont düster. Ich mag es sehr gerne.
Sind auch sehr spaßig. Also ich habe sie immer nur sehr kurz gespielt, leider. Aber es ist auf jeden Fall was, wo man sich sehr, sehr reinfühlen kann und sehr drin aufgehen kann, glaube ich.
Eine queere Ästhetik kann man bei der Welt der Dunkelheit auch sehr gut aufgreifen. Mit Vampiren als Symbolik für Queerness, wie Bram Stoker und Le Fanu schon in ihren Frühwerken hatten, über eben die Traumata, die Changeling erleben. Ja, das ist so der Mainstream an Rollenspielen. Alle Spiele, die wir bisher aufgezählt haben, relativ komplexe Mechaniken, erscheinen nicht als ein einzelnes Buch, sondern in einer immer größer werdenden Reihe. Du hast ein Grundbuch, wo das für deine Regeln drinsteht, wo dir erklärt wird, wie du spielst. In der Regel erklärt jedes dieser Grundbücher auch, wie du überhaupt Rollenspiele spielst, wie die Welt aussieht dort, was du machen kannst, was diese Storys eben genau bieten, was die Spielmechaniken sind, die das Rollenspiel beeinflussen. Und dann gibt es immer wieder Erweiterungsbände, die mehr und mehr Hintergrund geben, den Leuten mehr und mehr erlauben, sich reinzulesen.
Auch mehr Regeln anbieten, um noch mehr Arten von Personen spielen zu können oder noch mehr Berufe ausüben zu können.
Andere Dinge mechanisch umsetzen zu können.
Genau.
Die Mainstream-Spiele haben halt meist das. Aber es gibt auch
noch ganz viel anderes.
Genau, es gibt Spielarten, die fokussierter sind. Ich würde erstmal mit einem weiteren Horrorspiel weitermachen, das, sagen wir, auf der Grenze zwischen den beiden steht. Und das wäre Call of Cthulhu.
Das wir zusammen schon sehr, sehr oft gespielt haben.
Genau, das ist ein Horrorspiel, basierend auf den Werken des H.P. Lovecraft. Auch hier hat Rollenspiel wieder einen Einfluss auf die Popkultur gehabt, denn Lovecraft wäre ziemlich vergessen gewesen, wenn nicht die Rollenspiele wieder vorher hervorgeholt hätten und zu Meme-artigem rumgebracht hätten. Also kosmischer Horror ist da das Programm. Es ist ein Horrorsystem, das auf relativ einfache Sachen heruntergebrochen ist, um halt schnelle Geschichten, in der Regel für ein oder wenige Abende ausgelegt, zu spielen und auch die oft sehr sterblichen Protagonisten des Horrorgenres wiederzugeben. Die vorherigen Spiele, das Schwarze Auge, Dungeons & Dragons, Shadowrun, Welt der Dunkelheit, alle eher darauf ausgelegt, über eine längere Zeit gespielt zu werden, dass man sich immer wieder trifft. Auch da gibt es, wie gesagt, Unterschiede. Bei Cthulhu gibt es halt auch immer wieder Cthulhu-Material, aber es ist weniger notwendig und es zieht halt viele seine Inspirationen aus Horrorliteratur und teilweise Film.
Und inspiriert auch wiederum selbst dasselbe.
Genau, genau. Aber das ist halt auch noch relativ mainstreamig. Die nächsten Spiele sind, und da ist halt eines der Probleme, die man manchmal im Rollenspiel hat, viele Sachen erscheinen halt auf Englisch. Da wären Powered by the Apocalypse-Spiele ein Design-Trend. Das sind Spiele, die sehr, sehr auf Genre-Emulation sozusagen fokussiert sind. Die Mechaniken dieser Spielreihe greifen halt immer ein spezielles Genre auf und setzen das in Spielmechaniken um, die sehr in die Gesprächsstruktur einer Rollenspielrunde eingepasst sind. Die Mechaniken greifen immer ein, wenn man im Gespräch etwas sagt, das der Charakter tut, das eben eine dieser Mechaniken auslöst. Sowas wie, jetzt bei Monster Hearts, einem Highschool-übernatürlicher Horrorspiel, wie mein Charakter ist gerade in der Umkleidekabine und zieht sich langsam das schweißdurchtränkte Unterhemd hoch. Man sieht, wie die Bauchmuskeln darunter glänzen. Das wäre eine Beschreibung, die man machen könnte. Das würde den Move Turn Someone On für den Zuschauer auslösen. Und dann wird gewürfelt, ob der Charakter, der dort mit in der Umkleidekabine ist, das attraktiv findet.
Geschlecht egal.
Bei Monster Hearts, ja, das hat queere Elemente.
Ja.
Ist auch ein explizit queeres Spiel, wo es teilweise darum geht, dass man nicht aussuchen kann, wen man attraktiv findet. Ursprünglich kommt Powered by the Apocalypse von Apocalypse World, einem Mad Max-artigen Postapokalypsen-Spiel, in dem man eben Enklaven in der Endzeit hat, Motorradverfolgungsjagd durch die Wüste, Kampf um die letzten Ressourcen, abgefuckte Kulte, Mad Max-Zeug halt. Dann Monster Hearts, wie gesagt, Horror in so einem Highschool-Setting. Buffy ist eine Variante, Hemlock Grove.
I'm not okay with this.
Ja.
Neueste Variante.
Genau, Jennifer's Body halt. Oder eben auch zahlreiche Highschool-Filme, die gar nichts Übernatürliches haben.
Ja, auch da.
Man spielt Teenager, die auch Monster sind. Und die Monster
also Teenager?
Ja, aber halt mythische Monster. In der Regel. Man ist halt nicht wortwörtlich ein Vampir. Als Teenager.
Ja, nein, weiß nicht.
Genau. Die Monstertypen werden halt auch als Symbole für sowohl Teenager-Erlebnisse als auch Queerness oft verwendet. Als meine absoluten Lieblingsspiele, Monster Hearts. Was gibt es noch? Ja, dieses Powered by the Apocalypse Genre-Emulationsding wird halt auch verwendet, um ganz andere Sachen darzustellen. Unter anderem gibt es Night Witches. Da spielt man sowjetische Pilotinnen im Zweiten Weltkrieg, die mit ihren Bombern Nachteinsätze gegen die deutsche Wehrmacht fliegen und bei Tag dann mit dem diktatorischen System der Roten Armee klarkommen müssen. Und die Mechaniken werden auch genutzt, um den sozialen Druck zu zeigen, der auf diesen Personen lastet.
Oder auch Good Society, von dem ich gerade heute erst erfahren habe.
Ja, das ist ein Jane Austen-Rollenspiel. Es geht darum, so Regency-Geschichten darzustellen und was dieses Genre drin hat. Geharnischte Briefe schreiben, soziale Anlässe betreten, Geschenkkörbe zusammenstellen.
Also wer in Länge und Breite ausspielen möchte, wie man, welches Blumengesteck man wem aus welchem Grund schickt, ich glaube, das ist das richtige Spiel.
Das ist das richtige Spiel, das dann begründet mit der Postkarte, die dabei ist, um jemanden sozial zu ruinieren.
Ja.
Und die Heirat mit dem Major zu verhindern. Ja, merkt man, es sind nicht nur martialische Fantasy-Epen, die man im Rollenspiel darstellen kann, sondern eben auch Highschool-Dramen und Regency-Romantik.
Das ist sehr viel möglich.
Ja, manchmal wird es halt auch sehr heruntergebrochen. Es ist nicht mal notwendig, dass es eine Spielleiterin gibt im Rollenspiel. Man kann auch spielleiterlose Systeme spielen. Da gäbe es für diese Call of Cthulhu-Variante Lovecraft-esque. Das ist ein Spiel mit rotierenden Rollen. Man hat einen Kerncharakter, der den Horror erlebt. Man hat einen Haupterzähler. Und man hat die Zeugen, die Nebencharakter darstellen und zusätzliche Details hinzufügen. Und innerhalb des Spiels rotieren diese Rollen, sodass jede Mitspielerin immer einmal Zeugin ist, einmal der Protagonist und einmal der Erzähler. Das gibt halt auch eine ganz andere Dynamik. Die ist halt auch durch Bericht, dass es eben diese eine Spielleiterrolle gibt, die alles im Blick behalten muss, sondern man teilt sich in diesem Fall halt einfach einen Charakter. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl von Rollenspiel. Dann gibt es Fiasko. Da spielt man Coen-Brüder-artige Komödien des Scheiterns und das Ganze wird sehr zufällig zusammengestellt wie die Elemente des Spiels und hat dann einfach rotierende Szenen, in denen die Charakter auftauchen. Es ist keine Spielleiterrolle, sondern
man entscheidet gemeinsam, was passiert. Ja, man kann sich aussuchen, wer entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ausgeht und wer das Ganze beschreibt. Und es geht ein bisschen der Reihe nach durch.
ja, ist freier erzählerisch, aber halt die Spielmechaniken sind in diesem Fall etwas, was das Pacing liefert. Die liefern halt eine bestimmte Anzahl von Szenen, die in einer bestimmten Reihenfolge verlaufen und immer wieder und bringen zufällig neue Elemente rein, um die Erzählung voranzutreiben. Aber es ist das nicht so granular, dass man für sowas wie über Mauern springen würfelt?
Nein, eher nicht.
Auch die Anzahl der Spieler. Die meisten Rollenspielrunden haben halt eine Spielleiterin und dann ein paar Mitspieler. Also so 4-5 Leute sind oft so die klassische Größe von Rollenspielrunden. Was ist deine Erfahrung?
Ja, also bei 8 war es immer oft zu viel.
Ja.
Und weniger als 4, dann wird es auch kompliziert.
Ja. Das nächste Spiel, was ich erwähnen will, ähnlich wie Lovecraftesque und Fiasco, ein Spiel, das man eher an einem Abend spielt und diesmal mit 2 Spielern, ist StarCrossed. Das hat einen Jenga-Turm als Kernmechanik, in diesem Fall keine Würfel. Und es geht darum, dass 2 Liebende, die aus irgendeinem Grund nicht zusammenkommen dürfen, halt gemeinsam das erleben und ihre Beziehung ausarbeiten. Und wenn der Turm zusammenbricht, muss man sich die Liebe erklären. Und ansonsten, es wird halt immer schwieriger, seine Gefühle zurückzuhalten. Ist halt ein Zweispielerspiel mit einem romantischen Kernelement. Findet halt immer wieder neue Paare, die aus irgendeinem Grund nicht zusammenkommen dürfen.
Das ist ja auch ein schon sehr spezielles Spiel. Viele von den am Anfang genannten, da gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Auch gerade bei Fiasco und bei The Apocalypse gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Varianten auch. Und bei diesen Spielen ist schon klar, was man da exakt spielt. Ähnliches Beispiel ist Lasers und Feelings. Das ist wieder mit einer Gruppe möglich. Das ist eine Art Star Trek-Rollenspiel in einem etwas anderen Universum, ja, aber schon sehr angelehnt.
Off-Brand Star Trek halt.
Genau. Und da gibt es exakt einen Wert und das ist Lasers und Feelings.
Also man exakt ist, 2 Werte.
Nein, das ist nämlich ein Wert. Und wenn die Zahl hoch ist, dann bist du gut in Lasers und wenn die Zahl niedrig ist, dann bist du gut in Feelings.
Ah.
Du kannst auf die beiden verschiedenen Werte würfeln, aber dein Zahlenwert ist immer derselbe.
Ah ja, also wenn du in Feelings gut bist, bist du halt ein empathischer Charakter, Diplomatie und Romantik und solche Sachen kann und wenn du ein Lasers-Charakter bist, dann bist du halt eher den Tech-Talk- und Raumschiff-Schießerei-Charakter.
Genau.
Ja, also es bricht praktisch die Star Trek-Formel auf eine wirklich Basic-Mechanik, die nichts im Weg steht, herunter.
Absolut. Und tatsächlich kann man mit diesem einen Wert unglaublich viel machen. Ich habe in der Testrunde gespielt und es war sehr großartig.
Es ist natürlich auch sehr leicht zu hacken. Man sucht sich einfach 2 Werte aus, die sich entgegenstehen und dann hat man,
ja,
hat man ein System. Ja, das ist nicht immer so einfach mit Universalsystemen. Es gibt zum Beispiel auch Savage Worlds. Das ist ein Universalsystem, das halt ein bisschen tiefere Mechaniken hat, aber eben dazu gedacht ist, in jedem Setting actionreiche Rollenspiele zu entwickeln, die halt auch eine mechanische Tiefe haben. Das ist halt ein Universalsystem, das gar nicht so sehr auf ein Genre, auf ein Setting aufbaut, sondern eben auf eine, dafür, dass man sich immer wieder was Neues ausdenkt, aber dieselbe Kernspielmechanik gelernt hat und die dann immer wieder anwendet. Was ich ansonsten als queeres Rollenspiel, das sehr, sehr spezifisch ist, noch hervorheben möchte, ist Midnight at the Oasis. Man spielt Crossdresser in den 1990er Jahren in New York, die in einer Bar sind. Und dort kommt halt jemand, den sie lange vermisst haben, wieder in die Bar. Und deswegen sind sie alle da, um ihn zu treffen diesem Abend. Und man spielt eben diese Charakter. Man lernt durch die Mechanik des Spiels und durch die Beschreibungen ein bisschen was über diese Crossdressing-Szene, wie das gewesen ist, wie deren Geschlechterrollen, wie ihr Verhältnis dazu gewesen ist. Und baut Empathie zu den Charakteren auf, dadurch, dass man sie spielt. Und gleichzeitig ist es ein Abend in einer Bar verbringen, wo man nicht mit allen Leuten reden kann, mit denen man reden möchte, weil die Charakter sich ständig über den Spielplan von der Bar bewegen. Simulator. Das ist ein Spiel, das mit wenigen Mechaniken und auf wenigen Seiten super gut ein Gefühl vermittelt und gleichzeitig einem Gaming Journalism, sage ich mal, was beibringt über eine Subkultur, zu der man halt auch jetzt keinen Zugang mehr haben könnte. Es gibt halt diese Art von Cross-Dressing-Szene und diese Art von New York halt einfach nicht mehr. Die 90er sind eben ein Stück vorbei. Und wurde halt auch von einer geschrieben, die zu dieser Szene gehört hat, einfach damals. Aber wo wir von dem Spielbrett reden?
Ja, es gibt quasi Hybriden zwischen Rollenspiel und Brettspielen.
Ja, es gibt welche, die nehmen halt nur rollenspielähnliche Mechaniken und nehmen das ganze Erzählerische raus, überlassen das komplett der Spielmechanik. Das sind halt so kooperative Spiele, Dungeon Crawler, Hero Quest oder Legenden von Andor oder Arkham Horror, halt Spiele, die oft auch an Rollenspiele angelehnt sind. Viel D&D, also die Fantasy-Sachen, Hero Quest, Legenden von Andor sind eben oft super D&D-inspiriert. Arkham Horror ist Call of Cthulhu inspiriert. Aber sie nehmen halt diese ganze Spielleiterrolle, das Erzählerische, die Konversation raus und machen das zu reinen Spielmechaniken, die aber denselben Flavor aufgreifen.
Ja, was noch vielleicht auch viele kennen, ist Werwölfe von Düsterwald.
Ja, es ist ein Hidden-Roll-Spiel, also kein klassisches Brettspiel, aber immer ein Gesellschaftsspiel.
Genau, ein Gesellschaftsspiel. Das kann man sehr rollenspielerisch spielen oder auch nicht. Das ist so ein bisschen den Leuten überlassen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man das mit Leuten spielt, egal wie gut man sie kennt, die nicht aus der Rollenspielszene sind, finde ich, kann man immer sehr gut sehen, ob man mit diesen Leuten gerne Rollenspiel spielen würde oder nicht. Gar nicht unbedingt, ob sie besonders viel ausspielen und ausschmücken, sondern einfach, wie sie an die Mechaniken herangehen.
Ich glaube, das ist bei vielen sozialen Spielen so.
Das kann gut sein. Mir ist bei denen besonders aufgefallen.
Ja.
Das sind auf jeden Fall Spiele, bei denen man schon mal einen Eindruck gewinnen kann, wie gut es mit den vorhandenen Leuten funktionieren könnte.
Und aber eventuell was, wo man sich mit der Mechanik, wo man sich rantasten kann an die Dynamik-Rollenspiel. Aber prinzipiell, wir haben halt eine Auswahl genannt. Ihr müsst nicht alles mitgeschrieben haben. Sorry, wenn ich es jetzt gemacht habe. Das kommt auch alles in die Shownotes, wo wir euch das verlinken, wie ihr es bekommen könnt. Bei vielen der, die wir genannt haben, gibt es dann doch deutsche Übersetzungen. Also sollte eine Sprachbarriere da sein.
Ja, die meisten gibt es auf Deutsch.
Genau, sowas wie Lasers and Feelings gibt es auch einfach umsonst.
Kann man sich einfach runterladen. Und wenn ihr da ein bisschen euch angucken wollt, wie sowas gespielt wird, es gibt im Internet Let's Plays.
Genau, Let's Plays von Rollenspielen sind ein ganz eigenes Genre geworden, mit einem riesigen Erfolg in den USA und auch international ist da Critical Role ganz weit vorne. Das ist halt ein erfolgreichster Medien-Kickstarter, war eine Zeichentrickserie auf Basis ihrer Rollenspielrunde zu machen.
Aber da muss man auch sagen, das sind Profis.
Ja, das sind halt ausgebildete Synchronsprecher, die da Rollen spielen für ein Publikum, von dem sie wissen, dass es da ist und bewusst für das Publikum. Wenn es bei euch am Tisch halt dann anders ist als bei den absoluten Profileuten, heißt das nicht, dass ihr schlecht spielt. Wenn ihr Spaß habt, spielt ihr richtig auf jeden Fall. Und auch wenn ihr euch erstmal reinfinden wollt, braucht das halt ein bisschen Zeit vielleicht. Aber diese und andere Rollenspiel-Let's Play-Serien sind halt eine Möglichkeit, die Dynamik mal zu sehen. Wenn euch das Ganze, was wir beschrieben haben, jetzt zu abstrakt klingt, oder wenn euch der Umkleidekabinen-Ausschnitt zu kurz war für sowas, also um euch vorzustellen, wie Rollenspiel funktioniert, dann sind Let's Plays auf jeden Fall ein guter Ansatz, um einen Eindruck zu gewinnen. Ihr müsst es halt gar nicht zu Ende gucken. Ihr seht halt einfach, wie die Interaktion zwischen den Spielern, zwischen der Spielleitung ist.
Ja, und da gibt es auch einige auf Deutsch. Ich habe da durchaus auch schon in ein, zwei mitgespielt.
Soll ich sie in die Shownotes setzen?
Von mir aus gerne. Ich fand die nicht schlecht.
Könnt ihr sehen, wie Serena so tut, als wäre sie eine Katze.
Erfolgreich.
Genau, ich werde euch in den Shownotes auch immer, wenn möglich, die Produkte verlinken, die den idealsten Einstieg bieten in das jeweilige Spiel. Weil da gibt es auch einige, die einfach dazu gedacht sind, euch didaktisch ranzuführen.
Ja, und ansonsten, wenn ihr einfach niemanden findet in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis, der das gerne mit euch ausprobieren möchte, es gibt Conventions. Wir haben da in der Folge Umzüge ganz viel drüber geredet.
Genau, wie wir auch in Umzüge allgemein darüber reden, wie man in die Szene reinkommt. Und es gibt ein Rollenspiel-Internet, es gibt Rollenspiel-Twitter, es gibt Rollenspiel-Facebook, gibt Rollenspiel-Twitch, wo Leute sich eben über diese Let's Plays kennenlernen und kommentieren, während gespielt wird und sie live zuschauen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr Interesse habt, auch eine Community, zu der ihr rangehen könnt.
Die auch sehr offen gegenüber Neulingen ist. Ja. Ich habe es fast nicht erlebt, dass da irgendjemand elitär oder abweisend oder sonst irgendwas wäre. Also einfach anschreiben.
Es gibt auch queere, explizit Rollenspielgruppen auf Facebook, wenn jetzt dieser unserer Zielgruppen gehört. Die sind geschlossen, die Queergruppen, die ich kenne. Aber gerne einfach uns anschreiben als Nerd ist Ihr Hobby oder auf einem so sozialen Medienprofile und wir geben euch gerne Einladung weiter, wenn ihr da euch verknüpfen wollt. Das klingt jetzt fast so, als hätten wir gerade eine Sendung abgeschlossen. Es gibt natürlich noch einen weiteren Aspekt im Rollenspielbereich, den wir nicht außer Acht lassen dürfen.
Das klingt so, als würde es dazugehören. Also es wird immer gerne so getan, als würde es, es wäre dasselbe oder es würde es zusammengehören, aber eigentlich sind das verschiedene Dinge. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Gelegenheit, um auch mal drüber zu reden.
Genau, wir reden über sexy Rollenspiel, weil seit wir angefangen haben, über unseren Podcast zu sprechen, den Plan bekannt gegeben haben, was wir machen, wird davon gesprochen, dass wir sowohl über Rollenspiel
als auch über Rollenspiel reden.
Genau, im Pen-and-Paper-Sinne wie auch im erotischen Kinky-Sinne oft halt auch Rollenspiel bis hin zu BDSM-Rollenspiel.
Da ist ein Unterschied?
Ja, so wie du es spielst, ja. Also ja, es gibt erotisches Rollenspiel. Offensichtlich existiert dieses Konzept in der Welt. Und das hat mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel erstmal gar nicht so viel gemeinsam, würde ich sagen. Die Ziele sind auf jeden Fall gut, man möchte gemeinsam ein Erlebnis schaffen.
Ja, und Spaß haben.
Ja.
Das ist hoffentlich bei allen so.
Ja, ich würde sagen, dass invers zum Pen-and-Paper-Rollenspiel, beim erotischen Rollenspiel, die Gruppengröße eher bei 2 beginnt und in Ausnahmen größer wird.
Wahrscheinlich, ja.
In der Regel hat auch jeder einen Charakter.
Ja, ja.
Die Würfel kommen auch selten zum Einsatz.
Aber es gibt diese Sexwürfel mit Stellungen oder wo man wen wie berühren soll. Wo übrigens bei manchen davon rauskommen kann, dass man das Auge lecken soll.
Okulingus nennt sich die Technik.
Ja, ich weiß nicht, ob das auf so einen kinky Würfel, den man als Zugabe-Gadget umsonst nachgeworfen bekommt, sein sollte.
Ich weiß nicht, ob das für manche Leute sicherlich ein sexuelles Erwachen.
Stimmt.
Ich erwarte es, wenn wir Okulingus reden. Aber auch ein Tipp für die Google-Bildersuche, wenn ihr wollt.
Ja. Sehr sexy.
Gönnt euch, aber ist nicht meins.
Küsst ein Augapfel.
Küsst ein Auge, Brudi. Also ja, sexy Rollenspiel. Ist es deins?
Nee. Für mich tatsächlich ist, ey, lass mal stundenlang Rollenspiel spielen, Pen and Paper jetzt, ein, oh ja, lass mal machen. Und, aber wenn jemand sagt, ey, Bock auf so sexy, kinky Rollenspiel-Kram, dann denke ich mir so, entweder oder.
Gut, wir wollen schon mit Sex verbinden, vielleicht ein Einschub, den wir gleich machen, aber oder hattest du mal den Übergang im Charakter geflirtet und dann irgendwie weitergemacht?
Nein. Es war bisher nur in Charakter geflirtet. Also jetzt am Tisch oder live. Aber die Vorstellung tatsächlich bei einem Lab, wo ich jetzt eigentlich das Thema komplett wechsle, aber am Spieltisch, ja, da flirtet man halt, aber das ist ja dann auch in Charakter und man flirtet gar nicht mit der Person, sondern die Charaktere flirten miteinander.
Genau, ja.
Und da kann es gar nicht weitergehen, weil...
Das hängt davon ab, wie groß halt deine Immersionsschere gerade ist. Weil manche Leute haben Flirtbleed. Die haben angefangen, in Charakter zu flirten und dann haben sie gemerkt, dass dann doch eine Chemie ist.
Ja, das ist mir im Prinzip auch schon mal so gegangen, aber das...
Du hast es nicht als Rollenspiel weitergetragen.
Ich habe es nicht als Rollenspiel weitergetragen, genau. Da war dann Ende.
Ja.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es beim LARP anders sein kann. Wenn man dann halt den Charakter im Ganzen spielt.
Mhm.
Das wäre noch eine interessante Erfahrung. Ich habe die bisher nicht gemacht, in dem Sinne. Da weiß ich es gar nicht.
Ich habe letztens einen interessanten Thread auf Twitter gelesen von Elia Brandt, als ich gerade über Bleed recherchiert hatte.
Mhm.
Und sie hat davon gesprochen, dass sie glaubt, dass es eventuell gar nicht möglich ist, eine richtig lange Beziehung im Lab zu spielen, ohne sich in die Person auch irgendwie zu verlieben. Also eine wirklich lange Liebesbeziehung zu spielen, ohne dass da Bleed entsteht.
Das ist eine echt gute Frage.
Aber geht auch über sexy Rollenspiel hinaus.
Geht über sexy Rollenspiel hinaus. Und habe ich keine Erfahrungen mit.
Wir sind jetzt auch schon weit über das Klischee vom sexy Rollenspiel hinausgegangen.
Genau.
Das ist ja... Das, hey, ich bin eine sexy Krankenschwester. Ich möchte dir eine Injektion verpassen. Bitte, mach dich untenrum frei. Und es ist halt ein Klischee.
Ja, es gibt ja immer nur Pornografie.
Jetzt dieses wirklich aktiv auszuüben. Also... Im klassischen Sinne gibt es, glaube ich, keine gute Medienrepräsentation von so sexy Rollenspielen, die Leute machen, die nicht als, sagen, nicht explizit BDSM-Kings sind, sondern halt einen, ich nehme irgendwie eine Rolle an, wir haben Sex in dieser Rolle. Wenn du es in den Medien siehst, ist das halt im Grunde immer komisch. Also es ist als Witz gedacht, wie das gemacht wird, um zu zeigen, wie awkward und albern ist das denn bitte gerade, was sie da machen? Also es ist fast immer so. Und wenn es in Pornos gemacht wird, dann sieht man nicht die Metaebene, sondern es ist einfach ein Porno, in dem diese Rollen vorkommen. Aber mir ist keiner bekannt, in dem die Leute innerhalb des Narrativs in eine Rolle gehen, sich Kostüme anziehen oder was auch immer machen, dann in der Rolle Sex haben, danach wieder aus der Rolle gehen.
Wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich bin da auch nicht so die Kennerin. Was mir aber eingefallen ist, es gibt eine Sex and the City-Folge. Ich glaube, fast die einzige, die ich gesehen habe.
Ist das die überraschende Referenz jetzt, oder Okulingus?
Sex in the City ist überraschender für mich.
Ja.
In der ein Charakter, ich weiß auch nicht mehr wer, das war mit jemandem, mit dem sie, glaube ich, schon eine Beziehung hat, ein Rollenspiel vorschlägt. Und zwar gehen sie in eine Bar und tun so, als würden sie sich neu kennenlernen. Das hat so ein bisschen was ins Alberne, aber gar nicht so sehr. Und diese Albernheit wird vor allem dadurch gebrochen, dass eine der Personen trockener Alkoholiker ist und dann ja das Spiel unterbrechen muss, um zu sagen, wir können das nicht weitermachen, ich kann den Drink nicht annehmen. Bitte bestellen wir was Unalkoholisches. Und sie daraufhin das Spiel ändern müssen. Das war gar keine uncoole Repräsentation.
Ja, und vor allen Dingen auch eine gute Repräsentation von Sicherheitsmechaniken in so einem Spiel. Weil auch da ist es ja halt super wichtig, wieder den Konsent herzustellen und im Zweifel diesen Charakter zu brechen, um für die Sicherheit aller zu sorgen.
Ja.
Super wichtig ist. Und auch im Pen-and-Paper-Rollenspiel tatsächlich einen ein Aspekt sein kann. Auch da kann man halt, wenn man mit Themen, wo Leute emotional verletzlich sind, spielt oder einfach mit Themen, die Leute vielleicht nicht haben wollen, eben Sicherheitsmechaniken bringen, um sich davor zu schützen, dass man irgendwie sich retraumatisiert oder einfach was erlebt, was man nicht erleben möchte im Spiel. Das ist ja eine Konversation, und die Konversation muss nicht nur auf der Charakterebene stattfinden, sondern kann eben auch auf der Metaebene zwischen den Spielenden stattfinden.
Aber um wieder auf das sexy Rollenspiel zurückzukommen, es kommt halt nicht darauf an, sich gegenseitig Pornodialoge vorzutragen.
Nee, ich glaube, das ist abträglich.
Ich glaube auch. Unterhaltsam vielleicht, aber eher nicht so sexy.
Genau. Vielleicht wäre auch das schon ein Rollenspiel, sich so also aus Gag pornomäßig zu verhalten.
Ja.
Trotzdem Sex zu haben.
Ich glaube, trotzdem Sex zu haben ist der schwierige Part davon.
Ja.
Lachen ist zwar immer gut, aber beim Sex kann das echt störend werden.
Ja,
aber. Sage ich jetzt aus Erfahrung.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen sexy Rollenspiel. Man muss auch sich davon verabschieden, glaube ich, 100%ig ein Gameface zu haben, immer.
Ja.
Wenn man halt einmal sich verhaspelt, dann sofort raus zu sein. Ach nein, ruiniert die Szene, ich bin gar nicht die strenge Lehrerin. Fuck, ich bin wirklich Manuel Neuer.
Wieso?
Auch beim Pen & Paper Rollenspiel übrigens absolut okay, mal Charakter zu brechen, und wir sind alle keine Profi-Pornodarsteller oder Synchronsprecher.
Also du kannst mir nicht erzählen, dass bei Pornoaufnahmen nicht ständig unterbrochen wird, weil Leute einen Lachkrampf haben. Ich hoffe.
Ja.
Weil das wäre schon irgendwie schade, wenn nicht, oder?
Dafür, wie wenig ich konsumiere, kenne ich erstaunlich viele Leute, die irgendwie in so einer Porno-Erotik-Branche unterwegs sind. Die meisten von denen haben guten Humor.
Siehst du? Würde doch jetzt einfach mal hoffen, dass es da sehr unterhaltsam am Set zugeht.
Einigen habe ich angefangen, auf Twitter zu folgen, weil ihr Humor geil ist. Und dann, ach guck, ihr verkauft auch Pornos darüber, guck. Gönnt euch.
Du verkaufst Pornos über deinen Humor. Damit kriegt man da die Leute.
Das ist das Erotischste an Leuten offenbar.
Ja. Ja, oft.
Also man kann diese ganze sexy Rollenspiel-Sache mit Humor nehmen. Aber ich glaube, es kann auch halt was beitragen. Also dieses Annehmen der Rolle kann natürlich auch für sich der Reiz sein. Find die Vorstellung, dass wir so tun, dass wir gerade tun, als ob wir Fremde sind, attraktiv. Das ist dann relativ einfach umsetzbar. Also gut, du kannst ja eine Fake-Legende ausdenken, die du erzählst, warum du in der Stadt bist oder was auch immer.
Aber du musst keinen anderen Charakter spielen, wenn du
nicht. Genau. Andere Sachen sind halt auch einfach, dass man eine Funktion einnimmt. Also das ist immer das einer kleinen Krankenschwester-Ding zurückzugehen. Das müsste man halt nicht so machen, wie ich das parodiert habe, sondern, also wenn Leute halt wie so ein Klinik-Setting-Ding haben wollen für ihren King oder für ihr Sex. Teil, dann ist es halt eine Funktion, die erfüllt wird durch die Krankenschwester. Also man kann halt auch als man selber, ich glaube, es ist teilweise sogar hilfreich, sich selber als das zu spielen, was man gerade haben möchte. Mhm. Wenn man das tatsächlich ausüben will, dass man halt ein paar Elemente überlegt, die man ändert, wie man sich anders verhält.
Wie es eben zu der Rolle, die man einem passt.
Genau.
Ich glaube, ein sehr beliebtes ist sowohl im allgemeinen Sexy-Rollenspiel als auch tatsächlich im King-Rollenspiel, was ja quasi das gleiche, nur plus BDSM Aspekte ist. Das ist Lehrer und Schüler.
Das finde ich schon ziemlich kinky, ja. Ja.
Oder ja, das, aber das kann ja auch als nur Rollenspiel.
Ja, natürlich. Es spielt auch immer ein kulturelles Echo mit. Lass mal gleich darauf zurückkommen.
Okay. Da kann ja jeder durchaus er selbst sein, nur eben
in diesem Modus.
Ich als Schüler oder lernende Person oder ich als Lehrender ist ja immer noch ich.
Plus ein paar Sachen, ja, genau.
Genau.
Genau, man braucht keine komplexe Charakterhinter- und Geschichte dafür.
Ja.
Das bringt ja eine Dynamik und Setting und sowas mit.
Ja.
Genau, gut, das bringt auch Patient und was auch immer. Das bringt alles Dynamik mit.
Ja. Und ich glaube, oft ist es einfach die Dynamik, die auch das Interessante ist.
Ja, für manche hat vielleicht auch einfach die Kostümierung einen wichtigen. Also viele dieser Sexsachen werden halt ja zumindest in den Medien kostümiert dargestellt, und es kann halt auch, glaube ich, der Immersion dienlich sein, die Szene, wenn Leute sich kostümieren oder zumindest passend
anziehen.
Passend kleiden. Da, für Leute, die so einen Materialfetisch haben, kann das da halt reinspielen. Ja. Dass sie einen Fetisch auf, was auch immer, eine Schulmädchen haben.
Ja, aber ich glaube, es muss nicht mal ein Fetisch sein, einfach ja, eine Vorliebe, ein Interesse, ästhetisch finden, wie auch immer. Fetisch wird oft umgangssprachlich benutzt, aber eigentlich heißt es ja tatsächlich, dass du.
Dass es eine Notwendigkeit ist für deine sexuelle Erfüllung, diesen Aspekt dabei zu haben. Ja, gerne.
Und das muss es ja gar nicht sein, einfach nur, ich finde es sexy, reicht ja vollkommen.
Also wenn jemand schon diese Kleidung trägt, ist, glaube ich, der Schritt zum Rollenspiel leicht.
Ja. Die Frage ist, was macht es zum Rollenspiel?
Was sagst du denn?
Dass sich alle Beteiligten darauf einlassen, dass sie aus der normalen Situation herausgehen.
Ja, und das ist jetzt nicht echt, wir tun so, als ob.
Genau. Und egal, wie sehr man dabei man selbst ist, hat man doch irgendwie einen anderen Headspace.
Ja, Elemente von dem, was ich hier mache, sind jetzt eine Rolle. Ich gehe in einen Modus rein, der anders ist als mein alltäglicher Modus.
Ja.
Oder auch vielleicht mein gewöhnlicher Sexmodus.
Ja.
Wir verhalten uns, glaube ich, fast alle im Bett anders als am Spieltisch beim Rollenspiel, beim Pen and Paper Rollenspiel oder im Alltag oder auf der Arbeit und so.
Ja, im Bett schlafe ich mehr. Nicht beim Sex, da schlafe ich nicht mehr als beim Sex.
Ja, auf der Arbeit schlafe ich mehr.
Auf der Arbeit schlafe ich mehr als beim Sex.
Wie würdest du Headspace?
Oh ja, das ist schwierig.
Auf Deutsch erstmal Geisteszustand?
Das klingt so krankhaft. Das ist ja eher eine Geisteshaltung,
ja,
würde ich sagen. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ich begebe mich in eine bestimmte Erwartungshaltung noch rein.
Ja, ja, genau.
Wenn ich jetzt in einen Rollenspieltisch gehe, dann denke ich darüber nach, an den Pen-and-Paper-Rollenspieltisch, wie ist mein Charakter, was hat der für Charakterzüge, was kann der gut, was kann der schlecht, wovor hat der Angst?
Man spricht und denkt durch den Charakter. Man gewinnt halt, wenn man einen Charakter sich überlegt hat, gewinnt man oft einen Eindruck, wie würde der reagieren. Während man da am Spieltisch sitzt, versetzt man sich in die Geisteshaltung. Halt so zu denken wie der Charakter und so zu reagieren, möglichst aus dem Effekt. Oder wenn man in Spielhaltung ist, kann man halt auch in die Geisteshaltung kommen, eine Geschichte zu spinnen und immer wieder die Aspekte der Mitspielenden aufzugreifen und durch das Genre zu denken, das die Geschichte haben.
Ja, und genauso, wenn man jetzt in den sexy Headspace geht, ja, sagen wir mal so, ich mag es nicht überraschend von Personen, selbst wenn ich mit denen eine sexuelle Beziehung habe, irgendwo angefasst zu werden, wo ich gerade empfindlich bin.
Ja.
Wenn einfach jemand ankommt und zugreift oder so, dann erschrecke ich mich wahrscheinlich eher, als dass ich es irgendwie gut finde. Wenn ich aber im "Ich möchte jetzt Sex haben" Headspace bin, kann auch eine überraschende Berührung positiv sein. Einfach so die Erwartungshaltung. Was erwarte ich jetzt? Was möchte ich jetzt?
Es wurde vorher ein Metakonsent für die Berührung hergestellt auch.
Ja.
Also Einvernehmlichkeit ist ja super wichtig und wenn man uneinvernehmlich berührt wird, auch unerwartet, ist das ja halt unangenehm. Und man kann halt eben auch, und das ist für Rollenspiel, glaube ich, wichtig, also im sexy Sinne, den Metakonsent herstellen. Wir möchten jetzt auf diese Situation einlassen und handeln innerhalb dieser Situation. Und in der Situation passieren halt eventuell auch Dinge, die wir sonst nicht machen würden.
Ja, wie zum Beispiel mit dem Zeigestock auf die Tafel schlagen.
Nur die Tafel?
Ich war jetzt beim nur sexy und nicht kinky Rollenspiel.
Okay, ja.
Entschuldigung, ich habe dich damit ganz verwirrt.
Ja. Ja, kann ich nicht nachvollziehen, warum das nur sein. Ja, lass uns explizit kinky werden. Was soll's?
Du sollst vielleicht nicht so viel auf den Tisch rumhantieren, auch mit deinem Arm. Ich weiß nicht, ob...
Ja, sorry. Das wird bestimmt gut.
Bestimmt ein schönes Geräusch auf dem Mikro.
Ja.
Vielleicht sollst du dich anders hinsetzen.
Nicht richtig sitzen könntest, Alter. Einfach ein Tragödie.
Ich hab heute echt... Das ist schlimm. Ja, das ist echt heute echt schlimm.
Guck dir das an, wie wir Stühle benutzen. Genau, werden wir explizit kinky, was soll's denn auch? Das ist halt auch das, wo ich am ehesten noch Bezug zu dem Ganzen habe, weil Headspaces halt wichtig sind. Ich bin halt keine Person, die BDSM die ganze Zeit betreibt, sondern halt wirklich eher zu Anlässen, sagen wir szenisch. Entsprechend ist es halt auch kein Headspace, in dem ich mich den ganzen Tag bewege, den ich dort annehmen würde. Und da ist es dann halt bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch hilfreich, sich reinzuspielen, dass man drin ist. Also würde ich jetzt so.
Baut mal, da kann ich dir nicht widersprechen, weil wir einfach sehr unterschiedlich drauf sind, was das Ganze angeht.
Ja.
Sexy Headspace ist ein anderer als normaler Headspace und auch da gibt es wieder Abstufungen. Also auch da habe ich dann heute will ich dieses, morgen jenes Headspaces. Alleine dadurch, dass ich Switch bin, ist es unterschiedlich. Ich habe auch öfter und gerne unkinky Sex und das sind alles einfach unterschiedliche Headspaces. Aber wo ich ihnen nicht das sagen würde, dass ich eine Rolle annehme oder...
Dass die Rollenspieler dabei helfen würde, reinzukommen.
Ja, das hat für mich einfach nicht wirklich Bezug. So wie ich es spiele bisher, würde ich sagen, nicht so viel mit Rollenspiel zu tun. Aber entsprechend ist das ist halt einfach bei jedem anders.
Ich kann halt auch in einem sexy Headspace BDSM-ige Dinge machen. Aber es ist dann halt eher so, ey, kannst du mir gerade wehtun? Danke. Es ist keine Meta-Ebene drin. Ja. Ist einfach den, direkt. Das Feedback ist ja, das hat mir auf eine Weise, die mir gefallen hat, wehgetan. Besten Dank. So, ungefähr.
Ja, das entspricht sehr oft meinem Sexy- und oder BDSM-Headspace.
Ja, in der Folge zu Lieblingscharakteren haben wir es schon angedeutet, dass ich aber auch halt noch andere BDSM-Headspaces habe, den Breadspace, sagen wir mal, in denen ein größeres Gefälle zwischen den Teilnehmenden besteht. Mhm. Wo eben eine Machtdynamik reinkommt zwischen mir und meiner Top in diesem Fall. Das ist weder, wie ich Beziehungen führe, noch wie ich normal mit den Leuten, mit denen ich das bisher gemacht habe, interagiere. Es waren halt alles Leute, mit denen ich sonst sehr auf Augenhöhe interagiere. Eigentlich mit allen Menschen. Mhm. Und entsprechend braucht es ein paar Augenblicke, bis ich in dem Headspace drin bin.
Ja.
Und wenn man sagen, wir Bestrafungsfantasien spielen will, dann muss man einen Anlass schaffen. Weil es ist nicht meins, dass sich Leute so weit über mich stellen, dass sie über mein tatsächliches Leben beurteilen können und mir da irgendwie Strafen aufdrücken. Mhm. Es ist nicht meins. Möchte ich nicht. Aber den Gedanken, die Dynamik finde ich reizend. Folglich muss man so tun, als ob. Mhm. Man muss einen Anreiz schaffen, und um in den Herzfest zu kommen. Je länger die Szene fortschreitet, umso mehr wird es auch natürlich.
Ja, also auch bei mir gibt es durchaus Dynamiken, die ein bisschen mehr Machtgefälle haben. Aber ich würde einfach sagen, von mir aus erfordern die weniger Einnahme eines Modus, also eines Charakters, der weniger ich im normalen Leben bin.
Ja, ja, es ist halt auch wieder so ein, das bin ich auch, aber ich tue halt Dinge, die ich sonst nicht tun würde.
Ja.
Und lasse Dinge mir machen in einem Metakonsens-Sinne, die ich sonst nicht mir machen lassen würde.
Und das ist bei mir halt weniger so, würde ich sagen. Aber das ist halt auch immer der Veränderung unterworfen. Also vielleicht sage ich da in 2 Monaten schon wieder was anderes.
Ja,
aber ich würde einfach sagen, dass bei mir dieser Aspekt nicht so stark ist.
Ich glaube auch, dass die Szene Sachen rekontextualisiert, die ich im Alltags-Sex-Modus zwar auch gut finde, aber halt auf eine andere Art.
Mhm.
Also wenn man halt BDSM-Praktiken im Sinne einer Bestrafungsfantasie rekontextualisiert und das in dem Moment halt auch Gameface-mäßig so annimmt, bis zu einem gewissen Grad halt. Das macht immer noch Spaß.
Ja.
Aber
es hat auch einen anderen Reiz.
Es verändert das Erlebnis. Mhm. Und folglich würde ich sagen, dass es halt auch bis zu einem gewissen Grad Rollenspiel ist, wenn ich es in einen Modus haben möchte.
Mhm. Ja, das ist auch ein gar kein schneller Punkt. Der andere Headspace verändert das Erlebnis.
Ja.
Wie ich es eben schon von normalem Modus zu Sexmodus meinte, einfach je nachdem, mit welcher Erwartungshaltung man herangeht und wie man das Ganze, in welchem Kontext man das Ganze setzt, hat man ein anderes Erleben.
Ja, aber lass mal von den ganz privaten Geschichten weggehen und allgemeiner werden. Ist dieses ganze BDSM-Ding nicht eigentlich Rollenspiel?
Ich glaube, du ahnst meine Antwort eher nicht so. Also es spielt vielleicht in vieles rein, aber in viele Sachen eben halt auch einfach nicht. Also man kann, glaube ich, sehr viele BDSM-Dinge, sehr viele BDSM-Dynamiken funktionieren auch ohne Rollenspielelemente.
Ja, und ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die Machtgefälle ohne herstellen können, Spaß dran haben, das wollen.
Ja.
Also ich vor Fact weiß, dass es Leute gibt, die das wollen, und ich glaube ihnen, dass ihnen das gelingt, wenn sie mir das sagen.
Und ich glaube auch, dass sie Spaß daran haben.
Ja, das glaube ich, das wieso. Das, warum
warum sollte man das dazu?
Genau, sie hätten ja keinen Grund, mich zu belügen.
Ja. Deswegen definitives Nein. BDSM enthält nicht immer Rollenspielelemente, aber es kann auf jeden Fall.
Genau. Und es kann halt auch irgendwie sich an Grenzen bewegen davon. Und es gibt einige BDSM-Praktiken, die halt nur mit Rollenspiel funktionieren. Oder nur mit rollenspielerischen Elementen. Wir hatten bei der Cats-Folge schon über Petplay gesprochen. Halt Leute, die was oft sexy Leuten so tun, als ob sie Tiere wären, sich tierhaft verhalten.
Und in so eine Halter- und Tierdynamik gehen.
Ja, und dein Partner ist halt nicht wirklich ein Hund. Also egal, wie gut das Kostüm gemacht ist und wie sehr man sich verhält, man tut halt nur so, als ob. Das ist ein Rollenspiel in dem Punkt. Ja. Das wertet es in keiner Weise ab. Oder weder die Erlebnisse noch die Erfahrungen, die da gemacht werden, sind dadurch weniger wert. Aber es hat halt ein Rollenspielelement.
Ja. Ich meine, wir wären die Letzten, die jemanden für Rollenspielelemente kritisieren würden.
Ja. Und da gibt es halt auch ein paar andere Sachen in diesem BSM-Kontext, die nur funktionieren, wenn es ein Rollenspiel ist.
Ja. Aber eben nicht alles.
Nein. Was man beim BSM-Rollenspiel oder beim Sexy-Rollenspiel auch bedenken muss, ist, dass manche Dynamiken, wir hatten vorhin Lehrer und Schüler erwähnt, aber auch selbst Ärzte und Patienten oder was weiß ich, Polizisten und Verdächtige oder was es da alles gibt. Das sind alles Dynamiken und Machtgefälle, die man im realen Leben nicht ausleben könnte. Das sind Fantasien, die man nicht Realität umsetzen wollen sollte. Aber in so einem Rollenspiel ist es eben möglich, sowas auf eine Weise auszuleben, die von allen Beteiligten gewollt und harmlos ist. Man spielt halt etwas in dem abgeschlossenen Bereich seiner Sexualität. Und ja, das ist halt etwas, wo halt Rollenspiel notwendig ist, um diese Fantasie zu erfüllen.
Zumindest auf ungefährliche Weise. Oder genau. Auf positive Weise.
Ja, richtig.
Ich habe bei dem Gespräch darüber gerade lustigerweise gemerkt, dass ich Spiele, also diese Rollenspielfantasien an sich nicht interessant finde, aber sie zu nehmen und damit zu brechen, für mich tatsächlich lustig sein könnte.
Also, dass die Schülerin den Lehrer...
Also nicht verführt, sondern die Rolle dreht.
Ja.
Ich habe offensichtlich ein Ding dafür, mit Erwartungshaltungen zu brechen.
Ist gut.
Das ist mein King.
Das ist kein schlechter. Wobei sexy Rollenspiel, glaube ich, heimlich verbreiteter ist, als sehr, sehr viele Leute glauben. Und zwar nicht in der Form von tatsächlich im Bett oder in BDSM-Studios oder wo immer man das machen möchte, ausgeübten Szenarien, sondern in der Textform. Denn das Internet und ich bin mir sicher, alle Instant-Messenger-Clients sind voll von sexy Textrollenspielen.
SMS nicht zu vergessen.
Es fängt mit Sexting an, aber das wird halt sehr schnell szenisch. Und irgendwann da tut man halt so, als ob, und man beschreibt eine Szene. Man denkt, man teilt eine Fantasie mit und gibt sich dann hin und her mit Erzählrechten, reagiert auf das, was der andere getan hat. Und das geht in den Bereich des Rollenspiels. Und dann gibt es natürlich diesen ganzen Erotic Roleplay-Bereich, wo Leute Charakter darstellen tatsächlich. In einer Welt. Ob das jetzt halt irgendwelche furry Dinge sind, wo man Sachen einfach auslebt, die nur in der Fantasie funktionieren. Oder im Grunde Fanfiction. Aber es ist, glaube ich, ein super hilfreiches Ding für Leute, um Fantasien zu erforschen. Und halt eine sehr verbreitete Form von Rollenspiel.
Also wenn ich erotische Geschichten schreibe, dann denke ich mir alle Charaktere selber aus.
Und veröffentlicht sie das Buch.
Ja, gegen Geld.
Ja.
Es entsteht nicht für meine Fantasie oder das Internet.
Dafür, dass ich einen Podcast habe, wo ich durchaus über King rede. Und von Schreiben als Beruf mache, bin ich Sexting gar nicht so gut.
Ja. Ich mache das auch extrem selten. Langes her. Und ich glaube, ich habe das relativ schnell abgeblockt.
Ja, meine, sagen wir, Erotic Roleplay-Plattform der Wahl war IRC-Chat, um mich mal alt wirken zu lassen.
Das wirkt bei mir nicht alt, aber...
Ja, du alt bist.
Das liegt daran, dass ich IRC noch auf dem Rechner habe.
Genau, es ist halt für Leute sicherlich hilfreich, Fantasien auszuleben, sich auch Leute irgendwie kennenzulernen und es ist Rollenspiel auf jeden Fall, teilweise mit super involvierten Hintergründen und was nicht allen, was da aufgebaut wird dann, ja. für sexy Rollenspiel. Dystopien, um exakt den Kink zu erlauben, den man möchte.
Ja.
Und zu begründen in der Welt, warum das jetzt Sinn macht, dass das so ist. Gönnt euch, wenn ich mal endlos Zeit hätte, würde ich das ganze gerne nach Spieldesign untersuchen. Welche Spieldesign-Lektionen können wir von Erotic Roleplay-Chats lernen und Settings und was nicht allen? Wie werden Erzählrechte verteilt und was sind die ungeschriebenen Regeln? Es gibt da sicherlich auch geschriebene.
In manchen Bereichen garantiert, aber es gibt auch an sehr vielen Orten einfach keine geschriebenen Regeln, sondern es ergibt sich einfach.
Genau, es gibt auf jeden Fall eine Spieldynamik, eine Spielmechanik dahinter.
Du würdest dir gerne wissenschaftlich erforschen.
Genau, ich würde gern wissen, wie das als Spiel funktioniert. Das Ganze lesen zu müssen, wäre für mich eher eine Belastung.
Da müsste es schon was zu geben, denn es gibt ja Computerspiele, die exakt so aufgebaut sind, die nur darauf aus sind, dass du Charaktere zusammenbringst, also dass du dir selbst einen Charakter aussuchst, den mit...
Ja, das sind so Flirtspiele, aber das ist nicht dasselbe.
Also, ist nicht dasselbe, aber es hat ja schon...
Ja, diese Dating-Simulatoren könnte man auf jeden Fall mit einbeziehen, aber ich möchte halt eben das Element, wo es halt eben zwei Spieler gibt, die miteinander interagieren. Und zwei oder mehr Spieler. Den Aspekt würde ich gern betrachten.
Ich würde die Abhandlung lesen, ich würde mir dafür den ganzen Kram nicht durchlesen.
Nee, ich...
Also jetzt, ich möchte hier von keinem das Werk abwerten, ich bin nur einfach gar nicht so interessiert an erotischen Geschichten von anderen Leuten.
Ich glaube, die meisten werden auch nicht geschrieben, wenn man sie liest. Also damit, ich meine anders als die beiden gelesen oder die Beteiligten.
Ja. Also sowas habe ich durchaus auch schon gemacht, als in einem geschlossenen Chat. Das war auch sehr spannend. Ja, genau.
Das von anderen Leuten lesen zu müssen wäre...
Das von anderen Leuten lesen zu müssen, das möchte ich auch einfach gar nicht. Die Leute, die sehr neugierig sind, ich bin's nicht. Ich bin auch einfach nicht so voyeuristisch.
Nee, ich interessiert mich halt perfekt akademisch.
Ja, das verstehe ich gut durchaus. Also. Ja. Aber wir sind auch komisch, wir wissen das. Ja. Aber ja, das Ganze gibt natürlich auch noch als nicht sexy Version.
Genau, es gibt Leute, die eben einfach Rollenspiel, wie man es bei Pen and Paper macht, per Text machen. Teilweise mit denselben Mechaniken. Teilweise halt auch einfach irgendwie ein eigenes Hogwarts bespielen. Oder was auch immer. Halt große Gruppen, die gemeinsam im Text eine riesige Fanfiction gestalten. Wir haben zusammen mal ein X-Men-Ding gespielt in die Richtung. Mit 100.000 Poster, was auch. Also endlosen Mengen und Unmengen Spielern und was nicht allem. Aber wir haben auch relativ klassische Sachen, die man normalerweise spielen würde, per Forum ausgetippt.
Ja, ja. Ich meine, darüber haben wir uns kennengelernt tatsächlich.
Ja, wir haben uns über ein Play-by-Post-Forum kennengelernt. Das ist groß an die Mitspieler hier.
Und an die Leute vom Forentreff. Ja. Wir treffen uns immer noch regelmäßig.
Genau, ich mache mittlerweile kein Play-by-Post-Spiel mehr. Seit ich beruflich schreibe, habe ich die Energie dafür nicht. Ich kann das nicht in der Frequenz, wie es notwendig wäre, aufrechterhalten.
Bei mir ist eher das andersrum das Problem, dass die Leute nicht in einer Häufigkeit posten, dass ich dabei bleibe.
Also du kommst sozusagen aus dem Headspace raus.
Ich komme aus dem Headspace zu weit raus und dann komme ich nicht wieder rein. Und dann muss wieder alles von vorne nach. Für mich braucht es dann tatsächlich eine Regelmäßigkeit, dass mindestens einmal am Tag was kommen muss. Irgendwas. Also jetzt muss nicht jeder einmal am Tag was schreiben, aber mindestens einmal am Tag muss was passieren, damit diese Regelmäßigkeit genug da ist, damit ich dranbleiben kann. Wenn dann nur einmal die Woche jemand was schreibt, ist es für mich zu selten, dann komme ich raus und dann vergesse ich, dass es da ist und dass ich da mal wieder reingucken sollte.
Ja.
Deswegen, da war dann irgendwann die Regelmäßigkeit der anderen einfach zu selten, als dass es mich gehalten hätte.
Bei mir beides. Also sowohl der Aufwand, sich jedes Mal wieder reinzulesen, weil du musst ja die Posts, die vor dir kamen, im Auge behalten, wenn du das nicht posten willst, als auch einfach das Schreiben. Ich schreibe auch immer noch in meiner Freizeit und für Spaß, aber halt nicht mehr. Nicht mehr in dem Maße und nicht mit der Verpflichtung, dass man sich da an mehrere Leute bindet für Monate, weil diese Per-Post-Sachen sind halt auch sehr langwierig.
Ja, natürlich, du hast halt jeden Sprechbeitrag, naja, den schreibst du halt nieder und postest ihn und der Nächste hat den Sprechbeitrag, wenn er das liest und postet und das kann halt einfach Tage in Anspruch nehmen, bis die nächste Antwort kommt.
Man muss halt auch manchmal warten, wie Leute reagieren wollen, aber ja. Das ist auch eine Möglichkeit von Rollenspiel, die uns geprägt hat und die wir nicht mehr in dem Maße ausüben.
Die es immer noch gibt im Internet, wo man relativ einfach einsteigen kann, wenn man ein passendes Forum gefunden hat.
Passendes Forum und die Zeit hat, ja.
Und die Zeit hat, genau.
Ja, wenn man sich das Rollenspiel gewohnt ist, kann man halt auch relativ schnell mit der ähnlichen Dynamik in etwas mit Mechaniken, die mehr am Pen and Paper gelegen sind, einsteigen. Oder man kann halt auch sich eine Tischrunde suchen und am Tisch spielen.
Und nimm den Arm vom Tisch.
Schlag ihn einfach ab. Rese hier den Arm.
Ich hole mir einfach fürs nächste Mal so eine Gerte. Ich bringe mal eine Gerte über die jetzt mal wieder.
Dann würde ich ihn halt da raus. Das ist ja keine Abschreckungswirkung.
Das ist auch nur, soll doch nur eine Erinnerungsstütze sein. Ich kann dich auch immer mit irgendwas bewerfen, aber dann treffe ich alles, nur nicht dich.
Ja, das ist so ungern.
Mit der Gerte bin ich genauer.
Okay.
Und neulich geübt, das Licht und auszuschalten mit Peitschen. Wir wollten einen Shoutout machen. Jasmin, du hast diese Folge so wenig geredet. Mach doch mal den Shoutout.
Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, was Pen & Paper Rollenspiel ist, warum das Hobby für uns so wichtig ist, warum wir Spaß dran haben. Vielleicht finden einige von euch auch dazu. Ansonsten versteht ihr eventuell besser, worüber wir in Zukunft reden und in der Vergangenheit geredet haben. Und ich hoffe, auch der Kinky-Teil war erleuchtend für euch.
Wenn ihr uns dazu was mitteilen möchtet oder noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach an. Wir sind bei Twitter und Facebook unter Nerd ist ihr Hobby zu finden und auch per E-Mail unter nerdistyourhobby@gmail.com zu erreichen.
Wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne und eine gute Rezension gebt, sind wir auch sehr dankbar darüber, denn das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Ihr könnt natürlich auch auf Podigy direkt kommentieren. Da lesen wir überall mit. Und in der Regel geben wir auch zumindest eine Antwort.
Und wenn ihr uns einfach nur empfehlen wollt, dann erzählt einfach von uns.
Genau, teilt unsere Beiträge, sprecht mit Leuten. Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch am erfolgreichsten. Und missioniert Leute für diesen Podcast, so wie wir Leute für unser Hobby missioniert haben, hoffentlich. Und wir gehen mit gutem Beispiel voran und empfehlen Podcasts. Ich hätte da zum einen den What to Watch Podcast. Ist relativ neu gestartet, ein Filmpodcast. Da werden jeden Monat Filme zu einem bestimmten Themenkomplex besprochen. Im Februar waren das Filme zu Trans-Themen. Da war eine gute Freundin von mir zu Gast und das war eine gute Sendung. Ich glaube, dass sich der Podcast cool entwickeln wird. Wo wir gerade über Sexualität online gesprochen haben, möchte ich auch Random Encounter empfehlen. Das ist Teil des Insert 9 Podcasts und dort wird eben über Sex in Computerspielen gesprochen. Und die erste Folge über Second Life, wo halt auch viel rollenspielerige Sachen drin sind, war sehr erhellend. Außerdem war ich ja zu Gast bei Die Kunst der Unvernunft. Das ist ein BDSM-Podcast, wo Interviews geführt werden. Meine Folge ist jetzt letzten Montag veröffentlicht worden. Und ich hoffe, ein paar von euch haben sie schon gehört. Wenn nicht, ist es eine Empfehlung von mir.
Ja, ist eine gute Ergänzung zu dem, gerade auch was wir heute in der Folge und auch in ein paar anderen Folgen gesprochen haben. Und beleuchtet nochmal ein paar andere Aspekte, glaube ich.
Ja, und auch nochmal ein anderer Gesprächspartner. Hey, Sebastian, groß Gruß. Und ist Inhaltswarnung noch mehr BDSM, als wir hier haben? Ich gehe da schon mehr ins Detail. Und damit auch eine Empfehlung an Eltern, Kolleginnen, Freunde, die keine Details hören wollen, nicht reinhören, bitte. Oder sonst tut so, als hättet ihr es nicht gehört.
Wir hoffen, wir konnten einiges zum Spielen von Rollen und zu den verschiedenen Headspaces vermitteln. Also wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann beginn eine Sammlung von verschiedensten Würfeln. Kauf Bücher voller Regeln. Besorg dir ein Krankenschwesterkostüm. Probier einen neuen Headspace an und willkommen in deinem neuen Leben.